Ja, Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist. Danke, dass du heilig bist, dass du uns begegnen willst, dass du zu uns sprechen willst. Mach unsere Herzen auf, dass wir dich hören, dass wir deine Stimme hören. Veränder du unser Leben. Amen. Als Jesus 33 Jahre alt war, zog er hinauf nach Jerusalem. Es war Passa, alle Menschen waren auf den Beinen und Jesus ging so mit seinen Jüngern durch die Stadt. Er hatte Hunger gehabt. Er hat Hunger gehabt und sah dann irgendwann so zwischen den Gassen und auf den wunderbaren Plätzen, sah er irgendwann so einen Feigenbaum. Und er hat gedacht, von dem Feigenbaum könnte ich essen. Aber der Feigenbaum hat keine Frucht getragen. Da war keine Frucht dran. Und im nächsten Moment verflucht Jesus diesen Feigenbaum. Er verflucht ihn und der Feigenbaum verdorrt. Die Jünger wundern sich. Was ist das für eine Aktion? Das ist total komisch. Warum tut er das? Warum diese Härte? Man muss wissen, der Feigenbaum im Judentum ist ein Symbol für die jüdische Oberschicht, für die politische, für die religiöse Führung des jüdischen Volkes. Und es ist so ein Moment, als würde Jesus sagen wollen, wenn ihr keine Frucht bringt, dann werde ich euch verdorren lassen. Was ein hartes Symbol. Dazu später mehr. Zunächst lass mich den Text für heute vorlesen. Der Text steht in Matthäus 22, Vers 1 bis 14 und da steht: Und Jesus fing an und redete abermals in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Das Himmelreich gleicht einem König, der seinen Sohn eine Hochzeit ausrichtete. Und er sandte seine Knechte aus, die Gäste zur Hochzeit zu rufen. Doch sie wollten nicht kommen. Abermals sandte er andere Knechte aus und sprach: Sagt den Gästen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh ist geschlachtet und alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Aber sie verachteten das und gingen weg, einer auf seinen Acker, der andere an sein Geschäft. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, verhöhnten und töteten sie. Da wurde der König zornig und schickte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Da sprach er zu seinem Knecht: Die Hochzeit ist zwar bereitet, aber die Gäste waren's nicht wert. Darum geh hinaus auf die Straßen und ladet zur Hochzeit an, wen ihr findet. Und die Knechte gingen auf die Straßen hinaus und brachten zusammen alle, die sie fanden, gute und böse. Und der Hochzeitssaal war voll mit Gästen. Da ging der König hinein zum Mahl, sich die Gäste anzusehen, und sah da einen Mensch, der hatte kein hochzeitliches Gewand an. Und er sprach zu ihm: Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu seinen Dienern: Bindet ihm Hände und Füße und werft ihn in die äußerste Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähne klappern, denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Was ein Text. Das ist ein sehr dichter und eine sehr bedeutungsvolle Episode im Leben von Jesus. Und um diesen Text zu verstehen, lasst mich so fünf Themen ansprechen, um diesen Text genauer beleuchten zu können. Damit haben wir dann das Hintergrundwissen, um so die Kernaussage des Textes zu verstehen und den Text dann zu uns sprechen zu lassen. Der erste Punkt, um diesen Text zu beleuchten, ist der Kontext von dem Text. Wo steht der eigentlich in der Bibel? Was ist da drumherum passiert? Ein bisschen was habe ich schon erklärt. Jesus ist in Jerusalem. Jesus ist herauf nach Jerusalem gegangen. Es ist Passafest. Viele Menschen sind in der Stadt und viele kennen ihn. Jesus Christus ist in aller Munde. Er kommt ja aus Nazareth. Und viele haben ihn gesehen, viele haben ihn erlebt und erwarten was von ihm. Er zieht herauf nach Jerusalem und die Hoffnung des Volkes liegt auf diesem Mann. Und dann passiert was Besonderes, als er einzieht nach Jerusalem. Er reitet auf einem Esel. Er reitet auf einem Eselfühlen. Und das ist eine uralte Prophezeiung aus dem Alten Testament. Und die scheint sich zu erfüllen in diesem Jesus. Spontan fangen die Leute an, ihm zuzujubeln, reißen Blätter von den Palmen und legen sie ihm auf den Boden, legen ihm ihre Kleider auf den Boden. Sie empfangen diesen Jesus aus Nazareth, diesen Wanderprediger, wie einen König, weil sie die Hoffnung haben, er könnte der König sein, er könnte der Messias sein. So gut es läuft in der Provinz, so schlecht läuft es für Jesus in Jerusalem irgendwie. Er eckt an in dieser Stadt. Er geht in den Tempel und stößt die Tische der Geldhändler um. Er beschuldigt die jüdische Oberschicht, den Tempel zu korrumpieren. Er spricht davon, dass Israel die Propheten getötet hat, die Gott zu ihnen gesendet hat. Und die Stimmung, die am Anfang noch so für Jesus war, sie kippt auf einmal, weil er allem möglichen Menschen vor den Kopf stößt. Er spricht von bösen Weingärtnern. Vor allem geht er mit den Mächtigen ins Gericht. Er redet davon, dass der Tempel, das Heiligtum, dass er abgerissen wird. Und er spricht davon, dass er als Person, als Jesus, diesen Tempel ablösen wird. Da bahnt sich was an. Und dann kommt diese Stelle, über die wir heute sprechen werden. Und auch nach dieser Stelle geht es ziemlich schnell. Es dauert nicht mehr lang. Ein Komplott wird geschmiedet. Dieser Jesus muss weg. Der stört. Der eckt an. Kann man nicht aushalten, diesen Typ. Und dann kommt auch relativ bald das Kreuz. Wir sind mit diesem Text also mitten in einer höchst dynamischen Situation. Es ist sozusagen der große Showdown. Dieser Typ aus Galiläa kommt nach Jerusalem. Er war dort ein Held gewesen. Wird er auch hier ein Held sein? Es schaut irgendwie nicht so danach aus. Wird er hier bestehen können? Wird er den Mächtigen die Stirn bieten können? Wird er die Römer aus dem Land werfen können? Wird er der König sein oder nicht? All das hätte man von einem Messias erwartet. All das waren die Erwartungen gewesen an diesen Jesus. Ich kann mir vorstellen, wie Petrus und die anderen Jünger bei diesen ganzen Aktionen, die Jesus so nacheinander gebracht hat, das mit dem Tempel, dann das jetzt mit diesem Feigenbaum, dann diese Geschichte, die er da erzählt hat, das Gleichnis, dass sie so langsam gedacht haben, hey Jesus, mach mal langsam. Das wird hier gefährlich für dich. Das könnte sein, dass du nicht mehr lange lebst. Das ist der Kontext, in dem diese Geschichte, dieses Gleichnis spielt. Das zweite ist Reich Gottes. Das Thema dieses Gleichnisses ist das Himmelreich, beziehungsweise das Reich Gottes. Und man kann sagen, dass der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Verkündigung von Jesus ist dieses Reich Gottes. Darüber spricht er ständig, über das Kommen des Reiches Gottes. Es ist gekommen, mit ihm ist es hier. Aber nicht nur seiner Verkündigung, sondern auch seines Handelns. Alles, was er tut, die ganzen Symbole, die ganzen Wunder, die er performt, die sind ein Zeichen dafür, dass das Reich Gottes kommt. Was ist das Reich Gottes überhaupt? Die Juden hatten damals schon lange nicht mehr das Gefühl gehabt, dass Gott irgendwie in ihrem Land regiert. Rom hatte die Macht inne und Rom zermalmte alles, was sich ihm in den Weg stellte. Und davor waren es andere gewesen, andere Großmächte, die Macht inne hatten. Aber man wünschte sich so sehr, dass irgendjemand kommen würde, irgendein Befreier, irgendjemand, der aufbegehren wird, einen Messias, einen König, der dafür sorgen würde, dass Gott wieder König wird in Israel. Einen, der die Römer rauswerfen würde. Denn Gott selbst sollte ja sein Volk regieren. Das war diese ursprüngliche Hoffnung. Wir brauchen keinen König, denn Gott ist unser König. Das war die Hoffnung, dass Gott, ja, Gott ist im Himmel, aber dass er nicht nur im Himmel regiert, sondern dass er auch hier auf dieser Erde regiert. Dass er auch hier in Jerusalem, in Israel regiert. Und irgendwie scheint es den Juden nicht so zu sein, den Israeliten. Vor allem scheint irgendwie das Böse im Herzen, in den Herzen der Menschen zu regieren. Aber das Reich Gottes, es war dieser Ort, wo Gott regiert. Das war dieser Ort, wo Gott anfängt, die Herzen der Menschen zu verändern. Wo das Böse fliehen muss, denn das Gute bahnt sich seinen Weg. Wo Himmel und Erde zusammenkommen, wo Gott König wird. Das ist das Reich Gottes. Und als Jesus auf diese Welt kommt, da fängt dieses Reich Gottes an, sich auszubreiten. Und viele hatten sich das irgendwie anders vorgestellt, hatten sich das irgendwie lauter vorgestellt, mächtiger, gewaltiger, eindeutiger. Aber wenn Jesus über dieses Reich Gottes spricht, dann spricht er irgendwie ganz anders, irgendwie beglückend, aber auch irgendwie irritierend. Er spricht über Senfkörner. Er spricht über Sauerteig, er spricht über Witwen, über Einbrecher, über Reichtum und plötzlichen Tod. Ja, Jesus war nicht gekommen, die Unterdrücker aus dem Land zu werfen. Er war gekommen und er hat gelehrt, seine Feinde zu lieben. Jesus war nicht gekommen, um selbst ein Despot zu werden, sondern er wurde Diener, er hat gedient. Jesus war nicht gekommen, um ein Schwert zu führen. Aber trotzdem hat Jesus die Sünde besiegt. Ein viel größeres Problem. Und viele um ihn herum haben es auch irgendwie geahnt. An diesem Jesus ist was anders. Wir haben zwar Hoffnung, wir haben zwar Vorstellungen, aber er ist anders als die ganzen Möchtegern-Messias, die davor waren. Es ist irgendwie seltsam, aber irgendwie anders. Und für uns heute ist es immer noch die gleiche Frage. So erkennen wir Gott wirklich, wenn er kommt? Viele Leute haben Jesus nicht wirklich erkannt, hatten zwar eine Ahnung gehabt, aber haben nicht wirklich erkannt, dass er es ist. Erkennen wir Gott? Damals waren die Menschen sehr religiös gewesen. Heute sind wir auch noch sehr religiös. Damals hatten Menschen eine klare Vorstellung, wie es aussehen würde, wenn Gott kommt, wenn Gott regiert, wie das Reich Gottes aussehen würde. Ich glaube, heute haben wir auch noch ganz klare Vorstellungen davon, wie das aussehen würde. Würden wir Jesus erkennen, wenn er kommt? Das war der zweite Punkt, das Reich Gottes. Der dritte Punkt, diesen Abschnitt, dieses Gleichnis zu verstehen, ist so Hochzeit. Hochzeit als endzeitliches Motiv. Es ist kein Zufall, dass Jesus das Reich Gottes hier mit einer Hochzeit vergleicht. Hochzeit ist sowas, ja, wie man sich ein Stück weit so die Endzeit vorstellen könnte. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was die Endzeit ist, aber das ist so das, wo man sich Gedanken macht, ja, was passiert am Ende aller Zeiten? Was kommt da? Um was geht es da? Das ist so die christliche Hoffnung, die wir haben. Und oft, wenn man Hoffnung beschreibt, dann macht man das nicht mit abstrakten Worten oder Theorien, sondern macht es mit Bildern, die man versucht in den Köpfen zu erzeugen oder Bildern, die man beschreibt. Und genau das tut Jesus. Jesus beschreibt das, was am Ende der Zeiten kommt, mit einem Bild. Und zwar mit einer Hochzeit. In der damaligen Kultur war das Leben hart gewesen. Der Alltag war hart gewesen und es ging irgendwie immer so ein Stück weit ums Überleben. Aber das, was das Leben schön machte, das, was das Leben, was dem Leben einen Rhythmus gab, waren Feste gewesen, waren Feiertage. Und ein besonderer Feiertag, ein besonderes Fest war eine Hochzeit. Bei einer Hochzeit feiert man das Leben. Man feiert, dass Leben neu entstehen kann. Man feiert, dass etwas zusammenfindet, was zusammengehört. Und dieses Bild wird in der Bibel öfter verwendet, um so das zu beschreiben, was am Ende aller Zeiten passieren wird. Um zu beschreiben, was diese Hoffnung ist, die Jesus bringt. Zum Beispiel in Offenbarung 21, da kommt das himmlische Jerusalem herab auf die Erde wie eine geschmückte Braut. Und Himmel und Erde sind zwar radikal unterschiedlich, aber sie sind füreinander geschaffen, genauso wie Mann und Frau. Die Hoffnung des Reiches Gottes ist, dass Gott König sein wird, im Himmel wie auf Erden, und dass es zusammenkommt. Das ist wie eine Hochzeit, dieses Reich Gottes. Ein vierter Punkt, um diesen Text zu verstehen, sind die anderen, die ungeladenen Gäste, die irgendwie von Anfang an nicht eingeladen waren. Es gibt so einen Begriff, der wird beim Pferderennen oft verwendet. Dark Horse heißt es, übersetzt ein schwarzes Pferd. Was ist ein schwarzes Pferd? Auf Pferderennen sind ja meistens wird meistens gewettet, ne? Und man weiß eigentlich vor einem Rennen schon ziemlich genau, auf welches Pferd man wetten kann. Ja? Was sind so die guten Pferde, die gewinnen werden? Ja, das weiß man oft vorher schon. Das sind einfach so Pferde, die einfach sehr teuer sind oder sehr leistungsstark sind. Und es gibt immer so ein paar Pferde, die niemand kennt. Ja? Die niemand kennt und auf die auch niemand wettet, ja? Weil es sich aber nicht lohnt. Ja? Und es gibt manchmal einen besonderen Moment in Pferderennen, und das zeige ich euch gleich. Ich habe ein kurzes Video für euch dabei. Das ist auf einer anderen Sprache, aber ihr versteht es trotzdem. Und es gibt so, das ist ein kurzes Video von einem Pferderennen. Genau, das könnt ihr reinmachen. Müsst ihr mal auf Nummer 13 achten. Die ist ganz am Ende. Ich verstehe nicht, was der Kommentator sagt, aber ich glaube, Dodokia heißt, er wird gewinnen. Und Dodoita heißt dann, er gewinnt. Also er ist auch komplett aus dem Häuschen. Das ist ein Dark Horse. Das ist eine Bezeichnung dafür, wenn irgendein Pferd, auf das niemand gewettet hat, das ganz am Ende läuft. Am Ende alle aufholt, das ganze Feld aufholt und als erster durchs Ziel läuft. Das ist ein Dark Horse. Der König lädt nun alle Menschen ein. Er lässt seine Boten nochmal gehen. Die ersten haben seine Einladung ausgeschlagen und der König sagt, ladet alle ein. Sie sollen alle eingeladen sein. Sie sollen in jeden Winkel der Stadt gehen. Und es kommen auch alle. Gute wie schlechte. Ein Jude zur Zeit, Jesus, hat es so verstanden. Ja, Gottes Einladung gilt nicht mehr nur allein den Israeliten, gilt nicht mehr nur allein dem auserwählten Volk, sondern der ganzen Welt. Gott nimmt alle auf. Gott nimmt alle auf. Auch die, die niemand kennt. Auch die, auf die niemand gewettet hat. Gott will jeden Menschen bei seiner Party dabei haben. Egal, wo er herkommt. Und das sind die Dark Horses, die Unwürdigen, die, von denen niemand irgendetwas erwartet hat, die auf der Straße rumhängen, weil sie sonst nichts zu tun haben. Ich weiß nicht, ob du manchmal das Gefühl hast, ja, genau so jemand bin ich. Mir gilt doch eigentlich keine Einladung. Und wenn du das denkst, dann bist genau du eingeladen. Es gibt so eine christliche Rockband, die heißt Switchfoot, und die hat mal ein Lied gesungen über die Dark Horses. Und die kommt aus San Diego, aus der USA. Und da gibt es sehr viele Straßenkinder. Und diese Rockband hat gesagt so, und in diesem Text, das verarbeitet genau diese Kinder, die da auf der Straße rumhängen, das sind die Dark Horses. Das sind die, die am Ende irgendwann kommen werden und alle überholen werden. Und genauso sagt es Jesus. Jesus sagt, die Letzten werden die Ersten sein. Die, die eigentlich nicht eingeladen waren, werden die Ersten sein. Das werden die sein, die auf dem Fest sind. Stellt euch darauf ein, dass Gott auf der Seite dieser Menschen ist. Stellt euch darauf ein, dass Gott auf der Seite der Schwachen ist. Auf der Seite derer, die wir nicht sehen. Und stellt euch darauf ein, dass Gott mit den Schwachen, viel bewegen wird. Wir brauchen als Gemeinde einen Blick für diese Menschen. Wir brauchen als Gemeinde einen Blick für die Dark Horses. Wenn wir das nicht haben, dann vernachlässigen wir die wichtigsten Kräfte unseres Zeugnisses. Wenn Menschen mit Beeinträchtigungen keinen Platz haben, dann werden wir irgendwie keine Berechtigung mehr haben. Diese Menschen müssen hier sein. Sie sind Teil unserer Gemeinde. Und genauso stellt Jesus auch in der Bergpredigt sein Programm für das Reich Gottes vor. Er sagt, selig sind die, die da geistig arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind die, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Besitzlosen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Das sind die Dark Horses und sie sollen Teil dieser Gemeinde sein. Noch ein Punkt, um dieses Gleichnis zu verstehen, die Gewänder. Die Gewänder, die Kleidung. Ich muss euch noch über diesen Punkt ein Stück weit aufklären, denn der Schluss des Textes stößt ja irgendwie hart auf. Man denkt so, ja gut, jetzt sind diese ganzen Obdachlosen, jetzt sind die ganzen Leute von den Hecken und Zäunen eingeladen, jetzt sitzen die da und einer hat kein Hochzeitskleid ein und der König kommt und macht den fertig und schmeißt ihn raus. Was ist denn das für eine Geschichte? Das kann doch nicht sein. Woher soll denn der so ein Hochzeitsgewand nehmen? Und jetzt müssen wir uns kurz vorstellen, in der Antike war das so, wenn ein Gastgeber ein Fest ausgerichtet hat, dann hat er nicht nur eine Einladung verschickt, sondern oft auch die Kleidung, die er bei dem Fest sozusagen haben will, dass sie getragen wird, hat er mitverschickt sozusagen. Das war wie so eine Motto-Party. Also hat man immer so direkt die Kleidung mitgeschickt bekommen und dann ist klar, okay, ziehe ich an, ja, und dann, ja, und dann sahen halt alle irgendwie cool aus. So. Also es wird klar, jeder hat diese Kleidung tragen können. Jeder hat diese Kleidung bekommen. Und hat mit dieser Kleidung auch auf dem Hochzeitsfest sein können. Aber es wird klar, diese eine Person, sie wollte diese Kleidung einfach nicht tragen. Sie wollte die Kleidung nicht tragen. Was heißt es im übertragenen Sinn? Kleidung hat eine Bedeutung. Und ich glaube, wir haben das so in der Epheserreihe auch schon mal gehabt, dass Kleidung in der Bibel und in der Antike immer so diese Bedeutung hat des eigenen Lebenswandels. Wie ich mich verhalte. Wie mein Charakter ist. Ihr kennt es vielleicht auch noch von dieser anderen Geschichte, wo dieser Sohn von seinem Vater abhaut, das ganze Geld verprasst, ja, komplett zusammengerissen, zurückkommt, stinkt und sein Vater anbettelt, dass er irgendwie einen Job bei ihm haben kann und sein Vater ihn aufrichtet und ihm sofort einen Ring anzieht und sofort neue Kleidung anzieht. Und die Kleidung soll klar machen, du gehörst dazu, du gehörst dazu. Das Gewand ist das Zeichen dafür, dass er wieder zum Vater gehört. Und genauso ist dieses Hochzeitsgewand ein Zeichen dafür, dass wir zu Gott gehören, dass wir auf einer Hochzeit sind. Dass man zu diesem Gastgeber, zu diesem König direkt dazugehört. Und wenn wir das auf unser Leben übertragen, wenn wir dieses Gleichnis auf unser Leben übertragen, dann ist dieser Gewand, wie gesagt, unser Lebenswandel. Was tun wir? Was tun wir nicht? Was lassen wir? Mit wem geben wir uns ab? Was kommt aus unserem Mund? Mit was füllen wir unseren Alltag? Und was tun wir? Dass unser Lebenswandel zu unserem Umfeld passen muss. Wenn wir bei Gott sind, wenn wir seine Kinder sind, dann müssen wir auch die Kleidung tragen, die sich Gut. Dann sollten wir ein Gewand haben, das zu diesem Umfeld passt. Und das war der letzte Punkt, das Gewand. Jetzt haben wir so 5 Punkte. Und jetzt können wir uns überlegen, was heißt der Text für uns heute? Was heißt der für mich? All diese Aussagen, all diese Themen machen irgendwie deutlich, dass dieser Text ein unheimlich explosiver Text ist. Und wir können uns vorstellen, dass die Zuhörer Jesu richtig sauer geworden sind, als er den Text, als er dieses Gleichnis erzählt haben. Weil dieser Text heißt, die Juden, das Volk Israel, haben die Einladung Gottes irgendwie verspielt. Sie haben Gottes Propheten getötet und jetzt lädt Gott alle anderen ein. Gut und böse. Sehr interessant, dass das hier steht. Auch die verhassten Feinde des Volkes Gottes. Das muss seine Zuhörer rasend gemacht haben. Vor allem die religiöse Führung. Und wir werden auch sehen, oder wir sehen auch, dass danach das passiert, dass sie ihn wirklich ans Kreuz bringen. Was ist die Kernaussage dieses Textes? Die Kernaussage dieses Textes ist, das Reich Gottes kommt und ihr verpasst es gerade. Das Reich Gottes kommt und ihr verpasst es gerade. Ihr habt die ganze Zeit darauf gewartet. Ihr habt euch gesehnt nach einem Messias. Aber ihr verpasst es gerade. An einer anderen Stelle sagt Jesus, oder Johannes schreibt es, er kam in sein Eigentum, Jesus. Gott kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das ist irgendwie die Tragik dieses Textes. Das ist die Tragik dieses Volkes. Und es ist auch die Tragik dieser Tage in Jerusalem, wo das alles zusammenkommt zu so einem Showdown. An einem Tag riefen sie noch Hosianna und Tage darauf riefen sie, kreuzige ihn. Diese Aussage des Textes, es schwebt wie so ein Damoklesschwert über seinen Zuhörern. Das Reich Gottes kommt und ihr verpasst es gerade. Ich habe mich gefragt, was mache ich eigentlich mit dieser Aussage? Ich habe mich so als Christ oft mit dieser Rolle der Diener identifiziert, dass ich zu den Menschen hingehe und diese Einladung ausspreche. Und es stimmt auch, wir sind Menschen, die einladen sollen. Wir sind Menschen, die hinausgehen sollen und die Menschen suchen sollen, die Jesus, die Gott einlädt. Ich bringe diese Einladung Gottes zu den Menschen. Aber ja, mit dieser Identifikation mit den Dienern bin ich auch ein Stück weit raus aus der Schusslinie dieses Textes. Lasse ich die Kritik ein Stück weit auch nicht an mich selbst ran. Manchmal habe ich mich auch mit den Randständigen identifiziert. Ich meine, ich gehöre ja eigentlich nicht zum Volk Israel dazu. Wurde sozusagen nachträglich hinzugefügt, darf Teil dieses Reiches Gottes sein. Aber was ist, wenn wir uns mit den Auserwählten identifizieren würden, mit denen diese Einladung ursprünglich gilt? Ich meine, wir sind Christen, wir sind in gewissem Sinne ja auch die Auserwählten oder fühlen uns oft so wie die Auserwählten. Uns hat Gott seinen Auftrag anvertraut. Und was ist, wenn wir nicht erkennen, dass Gottes Reich in vollem Gange ist? Was ist, wenn wir das irgendwie verpassen? Was ist, wenn wir in unseren leeren Kirchen sitzen und Gottes Geist irgendwo ganz woanders am Wirken ist? Was ist, wenn wir die Dark Horses unterschätzen? Was ist, wenn wir nicht die richtige Kleidung tragen? Keinen Lebenswandel haben, der zu dieser Hochzeit passt. Was ist, wenn wir zu beschäftigt sind mit unseren eigenen Gemeindesachen, mit unserer Theologie, die wir uns so manchmal zusammenbasteln? Was ist, wenn wir die Propheten nicht hören, die Gott zu uns schickt? Und wenn wir Menschen, die manchmal auch harsche Worte an uns richten, sagen, ach nee, das lass doch mal. Was ist, wenn wir die Aufrüttler nicht hören, die Kirche immer wieder reformieren wollen? Was ist, und ich komme zum Schluss, was ist, wenn wir der Feigenbaum sind? Ja, es ist ein harter Text. Was ich dir mitgeben will, ist, du bist eingeladen. Jeder von uns ist eingeladen. Ganz persönlich bist du eingeladen, zum besten Fest deines Lebens. Du bist eingeladen zu einer Feier, die dein Leben zu einem Fest machen wird. Und du bist eingeladen, eine Rolle in diesem Reich Gottes zu spielen. Lass dich gebrauchen als Bote für die, die Gott einladen will. Lass dich gebrauchen als Bote für die Dark Horses. Achte auf die Kleinen, die Schwachen und die Verzagten. Gott will ganz besonders sie einladen. Und lass dir von Gott die langen weißen Kleider anziehen. Du siehst gut darin aus. Amen.